So, der dritte Versuch aus dem Bundesumweltministerium. Ganz herzlich willkommen. Ich habe ja hier eine regelmäßige Serie von eine Reihe mit dem Titel Wirtschaft Wunder, wo wir mit Expertinnen und Experten darüber reden, wie wir unser Land nachhaltiger machen können. So, und ich sehe hier schon meine sozusagen Gesprächspartnerin. Ich winke ihr jetzt mal zu und versuche, sie hier reinzuholen und sende ihr Frage, ob sie gemeinsam mit mir diskutieren will und gucke, ob wir sie technisch dazuschalten können.
Juhu!
Ja, super, alle guten Dinge sind drei. Also, die meisten haben es schon erkannt, es ist Sina Trinkweiler. Sie hat ein ganz, ganz tolles Label, wie ich finde, Mann, oh Mann. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass das nicht einfach nur wirklich tolle Produkte sind, tolle Textilien, die sich super angenehm tragen. Darf ich überhaupt hier Werbung machen?
Weiß nein, also erstmal um Gottes Willen.
Ich mache keine Werbung.
Sondern Gott sei Dank haben Sie den Namen falsch gesagt, so ist es keine Werbung.
Also genau, ist keine Werbung, genau. Was ich aber daran so faszinierend finde, sind nicht nur Textilien, die ökologisch korrekt hergestellt sind, sondern eben da arbeiten auch Leute, die sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht so eine Chance kriegen. Und deswegen vielleicht einfach mal aus Ihrer Sicht, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass Sie so ein Label gestartet haben? Wie sind Sie darauf gekommen, das so zu tun, wie Sie das getan haben? Und wie sagt man den Namen richtig?
Jetzt, ich kann es ja sagen, damit ist es völlig entkoppelt von Werbung und sonst irgendwas, ja, wenn wir schon bei den anderen über Ehrenkodizes sprechen. Mano Mama heißt ja die Unternehmung. Und der Grund dafür war überhaupt kein Label oder Mode zu machen. Also um Gottes Willen, ich sage immer mit 14 oder wenn Sie 100 Mädchen mit 14 Jahren fragen, was willst du später mal werden, sagen 99 Modedesigner. Und die eine, die gesagt hat, Bauingenieur, das war ich. Und 30 Jahre später sind die 99 kein Modemacher und ich darf mich jetzt mit Schnitten rumschlagen. Ja? Das hat aber eben den Hintergrund, dass der eigentliche Grund jener war, vor 11 Jahren, als ich meine Mama aus den Angeln gehoben habe, Menschen wieder eine Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften, die eben, wie Sie es gerade schon gesagt haben, auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht unbedingt die super gute Chance haben, weil wir heute Hochleistungsrosinen pickende HR-Abteilungen haben. Mhm. Ja? Und da fallen viele Menschen durch, weil sie zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, Religion eine 5, alleinerziehend mit 2 Kindern, ganz großes Drama. Ja? Oder wie es die Arbeitsagentur sehr schön nennen, Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Ja?
Das ist oh Gott, so die Superkrönung.
Genau. Und dass es Textil geworden ist, hing letzten Endes damit zusammen, dass Augsburg die Textilhauptstadt war, nicht gestern und vorgestern, sondern vor 500 Jahren. Und manchmal ist man gut beraten, an Traditionen wieder anzuknüpfen. Und genau das haben wir gemacht.
Aber das Spannende ist ja, dass das wirklich funktioniert, dass das ein Label ist, was sehr nachgefragt ist, womit sie sehr bekannt geworden ist und dass es ökologisch und sozial ist. Das ist ja eigentlich das, was ich mir vorstelle, wie die Zukunft aussehen soll, dass man nämlich beides berücksichtigt, soziale Kriterien und ökologische Kriterien. Wie kam denn das dann zustande?
Also, dass wir das radikal ökologisch produzierende Unternehmen geworden sind in der Textilbranche, hängt schlichtweg damit zusammen, dass ich mich gefragt habe, wie muss ein Arbeitsplatz beschaffen sein, dass man ihn möglichst lange machen kann. Ja? Mhm. Und dann fällt relativ schnell die Entscheidung, alle Chemie, die wir nicht brauchen, die schädlich ist für die Haut, für die Umwelt, raus damit. Ja, niemand möchte, dass die Weber irgendwelche Polyesterstaublungen bekommen. Und also die ganze Kette dann eben durch. Und so sind wir radikal ökologisch geworden, was überhaupt nichts mit irgendwelchen Siegeln etc. zu tun hat, sondern schlichtweg mit dem, was tut uns Menschen gut, und zwar die, die es tragen, und auf der anderen Seite auch die, die eure Kleidung herstellen. Das vergessen ja ganz viele. Also genau. Es gibt ja auch viele Detox-Kampagnen und so weiter und so fort, die sagen, wir brauchen giftfreie Kleidung. Ja, aber ihr müsst auch schauen, dass der Produktionsprozess giftfrei ist. Ja, es bringt nichts, wenn wir Menschen schädigen, damit der Rest der Welt dann super saubere Klamotten hat und die, die es herstellen, versaufen im Dreck.
Ja. Genau, und das, was ich an dieser Grundidee so klasse finde, ist ja, dass man, dass Sie ja auch sagen, nicht so viel, sondern besser werthaltiger. Weil ich erschrecke mich immer wieder über die Zahlen. Wenn man sieht, dass heute, ja, früher gab es Sommer, Winter und vielleicht noch Frühling- und Herbstmode. Inzwischen gibt es bis zu 15 verschiedene Modelinien in einem Jahr. Jeder Deutsche kauft nach Statistiken 60 Kleidungsstücke. Ein Großteil davon wird überhaupt nicht getragen.
Schrankleisen.
Ja, genau. Kaum was wird repariert. Ich habe jetzt gelesen in einer Studie, dass 60% der unter 30-Jährigen noch niemals Schuhe in die Reparatur gebracht haben, also noch nicht mal auf die Idee gekommen sind, Sachen auch wieder zu reparieren und was anderes daraus zu machen. Und das ist ja schon, also dieses immer schneller, man spricht ja auch inzwischen von Fast Fashion, das führt ja auch dazu, dass unglaublich viel einfach immer wieder gekauft wird und dann sozusagen auch Müll wird ganz schnell. Ja.
Wir haben eigentlich mehrere Probleme. Das größte Problem in meinen Augen ist, liegt nicht beim Endkunden. Das wäre gemein, immer dem Konsumenten alles hinzuschieben und zu sagen, lieber Kunde, du hast Schuld und hier der moralinsaure Zeigefinger. Furchtbar, finde ich grausam. Ja. Sondern es liegt an uns, also meinem Part der Wirtschaft und dem ihren der Politik. Wir müssen gemeinschaftlich Weichen stellen, dass wir auch eine gute Zukunft bekommen. Ja. Wir können nicht unsere Hausaufgaben dem Konsumenten permanent auferlegen. Die große Problematik, die wir momentan haben, ist, dass dadurch, dass wir eine sehr margengetriebene Wirtschaft haben, eine sehr Return on Invest getriebene Wirtschaft, muss immer alles in der Wertschöpfung noch billiger werden, damit die Marge größer wird. Ja? Wir haben den verdrängenden Wettbewerb, was zur Folge hat, es wird immer mehr Scheiß verbaut, pseudo-recyceltes Zeug und so weiter und so fort. Qualitativ kennen ganz, ganz viele. Es gibt einen schwedischen Discounter, der vor 20 Jahren dort ein T-Shirt gekauft hat. Das war qualitativ wirklich nicht verkehrt. Die gibt es heute teilweise noch, diese T-Shirts. Ach. Wenn Sie heute von diesem schwedischen Discounter ein T-Shirt kaufen, hält das wahrscheinlich, naja, ich möchte jetzt nicht mutmaßen, aber nicht sehr lange. Ja. Also man hat auch schlichtweg am Material gespart, weil man an der Arbeitskraft nicht mehr sparen konnte. Die hat man schon längst in Billiglohnländer verlagert. Ja. Und wie die Bestimmungen dort sind und die Bedingungen, wissen wir. Wer es nicht weiß, will es einfach nicht wissen. Ja. Und hier haben wir eben die Problematik, dass wir wirklich auch politisch Rahmenbedingungen brauchen, die Anreize schaffen zu sagen, nimm doch das gute Plastik, sage ich jetzt mal salopp. Ja, und wenn wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, eine komplett polymer- oder plastikfreie Kleidung wird es nie geben, weil es gibt einfach manche Anwendungsbereiche, wo es auch durchaus Sinn macht. Aber es gibt durchaus mittlerweile Alternativen, beispielsweise ein biologisch abbaubares Elastan. Wenn ich aber Ihnen jetzt erzähle, dass ein Kilo von dem herkömmlichen Elastan 10 € kostet, ja, und ein Kilo von dem biologisch abbaubaren 30, und ich Ihnen gleichzeitig erklärt habe, dass die Textilindustrie ganz schön knausrig ist, das ist die erste Industrie, die ich kenne, die übrigens 5 Stellen hinterm Komma rechnet.
Ja? 5 Stellen? Wahnsinn.
5 Stellen hinterm Komma falschen die rum. Dann werden Sie selbst verstehen, dass wir politische Rahmenbedingungen, vor allen Dingen Anreize brauchen, ökologisch nachhaltige. Das Gleiche ist auch wir beispielsweise bei meiner Mama. Wir haben angefangen vor 4 Jahren schon Reste der Industrie, sei es aus der Markisenindustrie, daraus nennen wir mit Bridgeback beispielsweise Obdachlosenrucksäcke oder aber auch jetzt, wir nennen sie EQ2 Fashion. Das sind einfach Strickreste in größeren Mengen, so zwischen 1 und 2 Tonnen pro Farbe, die sonst einfach weggeschmissen würden, weil der Konfektionär sie nicht mehr braucht, weil der Handel sie nicht mehr bestellt. Wir können ja nicht Ressourcen wegschmeißen, die schon da sind. Sind wir völlig bescheuert? Ja. Sondern wir müssen erstmal ressourceneffizient etwas nutzen. Genau.
Und hier gehen ganz, ganz viele Fragen ein. Deswegen, ich würde da absolut zustimmen. Was mich am meisten geärgert hat, und deswegen will ich da nochmal eben darauf antworten, ist, dass Unternehmen Kleidung einfach wegwerfen, weil es sich nicht rechnet, sozusagen was anderes damit zu machen. Und da haben wir jetzt endlich einen Riegel vorgeschoben. Der Bundestag hat das Gesetz jetzt verabschiedet. Ich habe eine sogenannte Obhutspflicht eingeführt. Also die Unternehmen müssen ihre Ware wieder in den Verkauf bringen. Sie müssen sie spenden oder irgendwas damit machen. Aber sie dürfen sie nicht einfach wegschmeißen, also als Ressource nicht wegschmeißen. Da brauchen wir jetzt noch eine Verordnung, um das wirklich auf den Weg zu bringen. Aber erstmal haben wir den gesetzlichen Rahmen vom Bundestag bekommen, weil das, was Sie da gerade beschreiben, das geht doch. Man kann auch kleine Reste weiterverwenden. Man kann was Intelligentes daraus machen. Es muss aber auch passieren und es muss noch viel mehr auch passieren in der Frage, welche Stoffe funktionieren da eigentlich? Ich habe angestoßen Forschung zu dem Thema und vergebe auch jedes Jahr einen Preis, der sowas auszeichnet. Also wir haben jetzt nachhaltige Produkte zum Beispiel, die aus Bananenresten, Bananenschalenresten sozusagen, also den Fasern, nicht jetzt der einzelnen Banane, von der Bananenpflanze, von den Fasern
Das ist aber alles nichts, ganz ehrlich, da muss ich sehr kritisch sein, das ist alles nichts Neues. Also wenn wir über Grundlagenforschung sprechen, dann brauchen wir da nicht mehr forschen, sondern wir in der Wirtschaft müssen jetzt endlich machen. Das muss man auch
ganz Ökobilanz muss stimmen. Ja. Also weil es so viel Greenwashing da gibt, also so viel, was gar nicht stimmt, muss man klare Kennzeichnungen haben, muss man also wir zertifizieren es richtig und sagen mit dem Uber, das ist richtig, das ist hier vernünftig, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit eben auch andere, die das verwenden wollen, wissen, das ist wirklich nachhaltig. Aber ich würde absolut zustimmen, da muss noch viel, viel mehr passieren. Kann nur der Anfang sein, ne?
Ich glaube, dass wir nicht nur irgendwie über Zertifizierung, ich bin kein großer Freund von Zertifizierungen, weil wenn Sie jemand wie in meinem Unternehmen sind, wir sind Pioniere und Pioniere sind immer relativ schwierig in eine Zertifizierung zu pressen, ja, weil wir voranschreiten. Das Zertifizierungen sind gut, das ist der kleinste gemeinsame Nenner einer großen Industrie und da muss auch jeder irgendwie bedacht werden. Wir brauchen eine völlig neue Art von Wirtschaft, weil was bringt es mir denn, wenn ich danach einen Haufen Restanten habe und meine Bundesumweltministerin dann sagt, Gesundheit, meine Bundesumweltministerin dann sagt, ey, Moment, lieber Textiler, das darfst du aber jetzt nicht mehr wegschmeißen, das musst du nur irgendwie zuführen. Viel cleverer wäre doch, gerade die Pandemie zeigt doch, dass wir den ganzen Scheiß erst gar nicht produzieren. Ja, also wenn wir denken, 6% des CO2-Ausstoßes ist auf die Textilindustrie zurückzuführen, was immens ist. Wenn wir denken, wir haben über 80 Millionen Schrankleichen jedes Jahr, die die Kunden einkaufen. Was Menschen verstehen müssen, ist die Tatsache, dass ein Kleidungsstück, was ich kaufe und die trage, das teuerste Kleidungsstück ist, was sie jemals besessen haben. Und dummerweise besitzen die Deutschen viele.
Ja, und da die richtigen Anreize zu setzen. Wir nehmen mal ein paar der Fragen rein. Hier kommt nämlich gerade von Daniel Kästner die Frage, wie sieht denn ökologische Textilindustrie konkret aus? Welche Stoffe werden verwendet? Da wäre ja die erste Botschaft, weniger einkaufen und länger tragen.
Ich wollte gerade sagen, die beste, also mein ökologisches Kleidungsteil ist ein Betty Barclay Kleid von 1978, was meine Oma schon anhatte. Ja, und das Ding kriegst du nicht kaputt. Ja, also sprich, weniger dafür was Gutes und trag die Dinge ganz, ganz lang. Man kann, und ich bin immer ein Freund von nicht pauschalisieren, man kann nicht sagen, was ist ökologisch, was ist es nicht, ja, sondern man kann sagen, was ist für welchen Verwendungszweck nachhaltig. Wenn wir beispielsweise eine Funktionsbekleidung haben, dann ist es durchaus möglich, über reine Schurwolle zu sprechen, weil eine reine Schurwolle hat die gleichen Funktionalitäten wie beispielsweise so ein Polyester-Daunenstepp-Gedöns, ja, das funktioniert durchaus, aber wenn wir jetzt von einem Windbreaker sprechen, einem hauchdünnen, dann kommen wir um Polymer nicht rum. Dann aber bitte keine recycelten Polyesterfasern, das ist der größte Schmuh in meinen Augen, den es gibt, wirklich, ja, weil wir das Mikroplastikproblem nach wie vor nicht lösen, Plastik ist Plastik, ja, und wenn ich recyceltes Polyester nehme, habe ich sogar noch mehr Faserabbruch im Abwasser als mit
Das müssen wir kurz erklären, dass aus solcher Funktionswäsche und Funktionskleidung, die wird ja hergestellt mit Kunststoffen und die waschen sich aus. Deswegen gibt es inzwischen Netze, die versuchen, das rauszufischen, was auch nicht so richtig funktioniert. Also es ist ein echtes Problem, dass wir noch keine Kleidung haben, wo sich das eben nicht rauswäscht, ja. Und das ist eben auch ein Teil der Mikroplastik-Problematik.
Am besten trocken und raus lüften ist das Beste. Ja, man muss überlegen, muss man es wirklich waschen? Kann man, also da kann man viel machen. Auch die Langlebigkeit eines Kleidungsstückes, die hat der Kunde selber in der Hand. Die haben wir Menschen selber in der Hand. 90% der Langlebigkeit ist darauf zurückzuführen, wie gut ich mit einem Kleidungsstück umgehe. Ja, und wenn ich ihn pflege, meinen Pullover, dann habe ich lang was davon. Dann darf der auch aus dem Material sein, den der Herr oder die Dame sich gerne wünscht. Das ist völlig egal, ja. Aber man muss es einfach pflegen. Also wir dürfen auch nicht so dogmatisch sein. Wenn jemand eine vegane Variante will, sei ihm herzlich gegönnt. Wenn jemand einen Rindsledergürtel will aus Viechtag, bin ich leider auch ein Freund davon, weil es gibt nichts Langlebigeres als biogegerbtes Leder. Dafür stirbt kein Tier, sondern fürs Schnitzel stirbt das Tier. Das muss man auch einfach immer. Also man muss da ein bisschen differenzierter darüber reden dürfen auch wieder. Wir müssen uns wieder mehr auseinandersetzen. Und dann, glaube ich, kommen wir auf einen guten Weg. Und ein Riesenproblem ist, und ich lese es gerade auch hier im Chat, der Überkonsum. Ja. Der Überkonsum ist ein riesengroßes Problem. Wenn wir hier auf Instagram sind, die ganzen Mädels, die sagen, oh, ich kann hier 15% Code, hier, kauf mal schnell. Diesen Kaufanreiz, das ist alles schön und gut, aber wir sollten uns überlegen, will ich das wirklich? Nicht brauche ich, weil wenn wir die Frage uns stellen, brauchen wir die Dinge wirklich, dann ist relativ schnell Schluss, sondern möchte ich das wirklich? Um schlichtweg Schlankleichen.
Genau, hier ist so eine Frage eben aus dem Chat von Felix von Euter. Wie groß ist eigentlich die Verantwortung der mündigen Verbraucher und wie groß ist die Rolle der Politik? Und ich glaube, dass beide eine Verantwortung haben. Die Politik muss den richtigen Rahmen stecken. Da können wir gleich vielleicht bei Lieferketten nochmal drüber reden. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben eben auch eine Verantwortung, das, was Sie gerade beschrieben haben, eben auch darauf zu achten, dass man nicht hemmungslos alles kauft, gar nicht anzieht, sondern auch anders mit seiner eigenen Kleidung umgeht. Sachen, die reparierbar sind, auch wieder repariert oder also sowas eben vorantreibt. Ne? Das sind, glaube ich, beide.
Genau, es kann nie der eine oder der andere sein. Es muss immer Hand in Hand gehen. Auch wenn wir jetzt beispielsweise in Zeiten dieser Pandemie, da müssen wir auch einfach mal drauf gucken, wie wir hier gerade die Pandemiebekämpfung haben, sehen wir so ganz ohne politische Richtung geht's nicht. Gut, Politik verkackt auch gerade massiv. Ja, also die absolute Eigenverantwortung funktioniert auch nicht. Es muss immer Hand in Hand greifen. Und zwar sind es drei Bereiche. Es ist der Konsument, es ist die Politik und es ist die Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft alleine wird sich überhaupt nicht ändern, weil die braucht den Druck, weil natürlich ihr Politiker ihnen schön in die Bilanz kackt. Ja, das wollen die nicht. Die haben richtig Bock. Ja, es tut mir leid, das ist aber so. Ja, da haben wir keine Lust drauf, dass sie mir erzählen, wie nachhaltig ich jetzt werden soll.
Ja, klar. Wir übrigens trotzdem, nur um das mal reinzuschmeißen, wir diskutieren ja, gerade so. Auf der europäischen Ebene. Wir haben so eine Ökodesign-Richtlinie, also die legt einfach fest, wie muss ein Produkt aussehen, das auf dem europäischen Markt verkauft werden darf. Da gibt es zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien und wir diskutieren gerade, ob man das nicht auch auf Textilien übertragen kann. Das ist total kompliziert, ist mir durchaus klar, geht gar nicht so einfach, hat Rodrigo Meyer ja eben gerade richtig beschrieben. Aber Anforderungen an Haltbarkeit, an sozusagen Lebensdauer zu formulieren, jedenfalls ist es eine Debatte. Ich weiß nicht, ob wir da zu einem Ende kommen, aber den Ansatz, Textilien nachhaltiger zu machen, finde ich erstmal gut.
Absolut, bin ich absolut auf Ihrer Seite. Zu sagen, eine gewisse Lebensdauergarantie zu geben, können Sie vergessen, wenn Sie Ihr Handy runterschmeißen, das ist Ihr persönliches Problem, da können Sie dann nicht zum Hersteller kommen. Ja, aber genau das Gleiche ist es. Wir haben auch Kunden, die dann nach 9 Jahren sagen, nach 9 Jahren Mano Mama Jeans, also da ist jetzt mal die Naht aufgeplatzt. Ich möchte sie reklamieren, wo ich sage, ey, die tacker ich noch selbst persönlich rein, ja, schon allein aus der Freude, dass du es reparieren lassen willst. Aber also da muss man schon auch wieder fair, alle Bereiche müssen fair umgehen. Klar. Und es geht nochmal um die Pflege auch eines Kleidungsteils. Und da könnten wir beispielsweise, da müssten Sie sich mal mit Ihrer Kollegin, der Bildungsministerin, ein bisschen oder im Zimmer sperren. Ich weiß, es mag nicht super angenehm sein, aber das wäre mal eine schöne Bildungsgeschichte. Was kann ich als Konsument tun, Kleider auch lang am Leben halten, ja. Mm. Das ist halt auch ein sehr, sehr schöner Bereich, den man in jungen Jahren schon lernen sollte. Nicht erst dann, wenn es zu spät ist, ja.
Ja, und das Wissen darüber, was sich alles reparieren lässt, ist nicht so groß mehr vorhanden. Gerade bei den Jüngeren, da, jedenfalls sagen das uns die Umfragen, dass da vieles wirklich, es gibt ja ganze Kaufhausketten, die sich darauf spezialisiert haben, dass man Kleidung nur einmal trägt und wegwirft. Ja,
das ist eine Katastrophe.
Das geht gar nicht, finde ich.
Ja. Und was ich glaube, was Ihre Aufgabe sein muss, ja, also wenn ich Sie schon mal im Rohr habe, es muss sein, was die EU 2013 nicht geschafft hat, nämlich eine ganz klare, transparente Deklaration, wie wird dieses Produkt wirklich hergestellt? Made in ... Das ist nämlich die größte Verarsche, womit Wirtschaft wirklich, und zwar von der Politik gedeckelt, das muss man ganz klar so sagen, weil sie sich da nicht durchsetzen kann. Wie kann der Verbraucher feststellen, wie der Weg dieses Produktes ist? Das empfinde ich für ganz notwendig, damit der Kunde die Wahl hat.
Er soll einfach nur. Dafür brauchen wir natürlich eine andere Transparenz über Lieferketten. Deswegen ist dieses Lieferkettengesetz so wichtig. Super. Wir haben ja jetzt in Deutschland mit einem gestartet, was wirklich nur der Anfang sein kann, aber mehr war jetzt mit den Konservativen nicht drin. Wir diskutieren es gerade auf der europäischen Ebene, auch wenn ich da ein bisschen mehr hinkriegen, weil da braucht man Transparenz. Und dann die Digitalisierung ermöglicht uns doch heute so viel. Wir haben jetzt bei Batterien, also bei den großen Autobatterien für die E-Autos, werden wir jetzt einen digitalen Produktpass einführen. Das heißt, Man hat einen simplen Code da drauf und damit kann man nachgucken, wie ist die Batterie hergestellt, was ist da drin, wie kann ich es recyceln und sowas. Und das ermöglicht uns die Digitalisierung doch jetzt. Das ist ja kein Massenproblem mehr. Warum sollen wir es nicht auch für Kleidung, Produktpässe sozusagen haben, die zeigen, wie lässt es sich am Ende wieder recyceln, was kann man damit, was ist drin, was ist die Lieferkette. Ich finde sowas wirklich einen guten Anstoß.
Also das ist ganz, ganz wichtig, dieses Made in Punkt, Punkt, Punkt. Was das Lieferkettengesetz betrifft, geht es mir, obwohl ich aus der Wirtschaft komme, viel zu gering. Ja, die Wirtschaft muss auch in Haftung genommen werden bei Menschenrechtsverletzungen. Das ist noch nicht mal ein kleiner Anfang. Es ist wirklich eine weichgesottene, was ist ein weichgesotten? Also es ist einfach keine Lösung. Ja, solange wir hier nicht klare Regeln haben, dass Menschenrechtsverletzungen von Auftraggebern auch haftbar gemacht werden, solange wird es immer wieder ein Hintertürchen geben, wo sich die Wirtschaft einfach irgendwo hinbuhlt. Und es darf nicht sein. Es gibt einen einfachen Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und so sollen wir leben.
Natürlich ist das kompliziert. Das ist auch für große Unternehmen, was weiß ich, die 70.000 Produkte haben oder so, nicht ganz einfach immer nachzuvollziehen, wo das herkommt. Aber die bestellen ja das Produkt auch. Und dann muss man bei dem Bestellvorgang eben auch die Kriterien mit benennen. Wenn man es bestellen kann, dann kann man auch sagen, ich will aber folgenden Standard hier haben. Und dann muss man eben auch Wege finden, das nachzuweisen. Und gerade, also ich finde es genau richtig, soziale und ökologische Kriterien. Wir brauchen beides. Ich will weder Kinderarbeit in meiner Jeans haben, noch will ich, dass dafür die Umwelt geschädigt wird. Und das müssen Händlerinnen und Händler nachweisen können. Ne?
Gut, Sie sind Bundesumweltministerin. Das heißt, in erster Linie müssen Sie auch dafür Sorge tragen, dass beispielsweise regional wertgeschöpfte Produkte, die ja schon allein aufgrund ihrer Charakteristik eine ganz andere Ökobilanz haben, dass die auch nicht mehr benachteiligt werden. Eben durch eine transparente Kennung. Wenn es heißt, es gibt ein Viskose-T-Shirt, was komplett in der Region hergestellt wird, weil Viskose kann sowohl mit bayerischer Buche erfolgen oder auch mit indonesischer, mit dem indonesischen Bambus. Und es gibt ein Viskose-T-Shirt aus Indonesien, was zweimal um den Erdball geht. Allein die Logistik, die wir dann noch haben, die ja nirgendwo einbepreist wird in der Umwelt, das ist alles das, was wir unseren Enkeln übrig lassen, was wir uns überhaupt nicht mehr leisten können.
Wo wir jetzt aber reingehen. Also wir machen den Transport teurer, einfach über den CO2-Preis, den wir jetzt ja in Deutschland haben, wo wir versuchen gerade auch das europäisch auf den Weg zu bringen, damit sich das wirklich rechnet. Aber bis jetzt ist das eben überhaupt nicht eingepreist und das muss jetzt aber eingepreist werden. Und da kommen wir Schritt für Schritt voran.
Ich
will noch mal hier eine Frage mit reinnehmen. Also Kennzeichnung haben wir jetzt schon gesagt. Wir haben zum Beispiel einen blauen Engel, der dann ein sehr gutes Kennzeichen ist. Hier ist die Frage, aber wie schafft man das denn eigentlich, dass Secondhand wieder hip wird, fragt Coaching und mehr. Erstmal finde ich den Ansatz zu sagen, es muss hip sein, finde ich irgendwie gut. Aber das hieß ja, das, was wir eben gesagt haben doch. Ne? Weniger ist mehr, Kleidung mehrfach tragen, nicht nach einer Saison sofort wegschmeißen, sondern kreativ wieder aufbereiten, länger Kleidung nutzen. Oder gibt es noch was anderes, wie wir das hip kriegen?
Also erstmal ist es ja so, dass mittlerweile eben aufgrund dieser Fluten an auch ungetragenen Kleidungsstücken sehr große Plattformen, ohne jetzt Namen zu nennen, in den Zweitverwertungsmarkt eingetreten sind. Da kannst du deine Klamotten wieder zurückschicken und dann refurbischen die das. Was die wenigsten wissen, meistens geht der Refurbish irgendwo über den Osten Europas und dann wieder rüber. Also ein Wahnsinn letzten Endes. Übrigens auch Retourenmanagement im Textil. Ja, wenn ich in Hamburg von einem großen Dienstleister eine Kleidung kaufe, dann wird es refurbished in Tschechien. Es ist ein Wahnsinn, ja. Also allein die Logistik dahinter ist einfach ein Wahnsinn. Verpackungsmüll, logistische Wege, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können, ja. So. Und der Punkt ist, ich glaube, Secondhand war nie out. Ich glaube das einfach nicht, ja. Also ich kenne so viele Menschen, die gute Kleidungsstücke haben, die sie sehr lange haben. Entweder Secondhanden, die das selbst wieder zu sagen, das war meine Jeans aus dem Studium, jetzt passe ich wieder rein oder oh Gott, jetzt passe ich nicht rein. Also das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte. Und zum Zweiten haben wir ein Problem in der Wertschöpfung. Solange wir qualitativ mit den Materialien schlecht wertschöpfen, rentiert sich das nicht für den Secondhand-Markt. Ja, weil das ist wirklich Das ist keine Kleidung, die im Secondhand-Markt nochmal akzeptiert würde. Wir müssen, und da bin ich wieder völlig bei Ihnen, wir müssen die Qualität der Kleidung, beispielsweise mit den Materialien, aber die Problematik ist, Sie können das politisch fast gar nicht abbilden. Man müsste einfach mal moralisch an den Unternehmer appellieren, ja. Kein schlechtes Garn zu verbauen nach dem Motto, für die dreimal waschen reicht das, sondern wirklich gute, hochwertige Bekleidung wieder ja, anzustoßen. Dann kann man
aber
das
da auch doch über die, kommt man da über die Lieferketten und über die Transparenz rein oder ist es zu Nein. viel egal?
Was Nein, da weil das sind reine technischen Geschichten sind. Sie können ja nicht sagen, Baumwolle aus Tansania ist super und Baumwolle aus der Türkei ist schlecht. Okay, das geht Sie wissen nicht. Überhaupt ja. nicht. Sie wissen überhaupt nicht, welche Faserlänge in diesem Baumwollgarn drin ist, auf welcher ja. Drehung ist es. Sie bräuchten da wirklich ja einfach wieder Anstand und Moral auch bei Unternehmern. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja, politisch können wir nur regeln zu sagen, da darf keine Kinderarbeit rein, das darf der Umwelt nicht genau. schaden.
Also harte Fakten können wir
qualitativ ist es wirklich schwer, politisch ja. zu regeln. Das gebe ich zu. Das wüsste ich jetzt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Aber wenigstens den anderen gut. Rest, den müssen wir schon mal machen. Ja. Hier ist auch die Frage gerade gekommen von Above the Clouds. Kann man gesetzlich die Anzahl der Kollektionen reduzieren? Ich glaube, da kommen wir nicht zwischen. Was wir tun können, ist diese Obhutspflicht und sagen, ihr dürft es nicht einfach wegschmeißen, ihr müsst die Sachen, die ihr in den Handel bringt, auch abverkaufen, ihr müsst euch darum kümmern, ihr könnt es nicht am Ende einfach, wenn Sachen übrig bleiben, vernichten. Ist jetzt natürlich gerade mit Corona unglaublich schwierig, das ist mir auch klar, weil jetzt ja eine ganze Zeit lang gar nichts verkauft werden konnte, aber trotzdem, da sind Rohstoffe verarbeitet, muss man dann halt günstiger abgeben oder spenden. Es gibt so viele Leute, die auch Kleidung noch brauchen, die echt darauf angewiesen sind. Das einfach wegzuschmeißen geht jedenfalls nicht. Sehen Sie eine andere Chance, an die Kollektionen ranzukommen? Das ist hier die Frage.
Da haben Sie vorhin von Konsumentenverantwortung auch gesprochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt schon ein bisschen am Konsument. Er muss ja den Scheiß nicht jede Woche kaufen. Ja, also es tut mir wirklich leid. Wir bei meiner Mama, wir haben so keine Kollektionen, sondern wir machen halt das, was gebraucht wird. Darum hat es uns auch überhaupt nicht in der Pandemie erwischt, weil als wir letztes Jahr im März gemerkt haben, oh, Lockdown, wir wussten zwar auch nicht, dass er so lang geht, aber nun denn. Und
das wusste keiner.
Er braucht die Zeit oder wir brauchen die Zeit, die wir brauchen, um diese Krise zu überwinden, haben wir einfach aufgehört, Kleidung zu nähen, weil mir klar war, es braucht kein Mensch. Ja, wieso soll ich denn auf Halde produzieren? Und die Kunden, die gefragt haben, denen haben wir eiskalt erzählt, tut uns leid, derzeit nähen wir keine Jeans. Sollen wir dich auf eine Liste mitnehmen? Und da kam ganz selten, oh Gott, wie blöd seid ihr, da kam ganz oft, das finde ich ja cool, ja, nehmt mich auf die Liste, eine gute Jeans braucht man immer, ja. Also, wenn wir ein gemeinschaftliches Umdenken hinbekommen, dann schaffen wir es auch sinnvoll, mit Ressourcen umzugehen.
Ich nehme noch mal ein paar weitere Fragen rein, weil hier so viele gerade kommen. Ernie SCH schreibt, warum gibt es trotz Nachhaltigkeitskriterien immer noch so viel Schrott, der so schnell kaputt geht? Ja, das ist ein Riesenproblem. Und da kann man, das reicht gar nicht, wenn wir dann national rangehen, sondern wir haben jetzt europaweit die ersten Produkte in einer sogenannten Ökodesign-Richtlinie. Da schreiben wir einfach vor, welche Bedingungen eingehalten werden müssen. Und ich möchte, dass diese Richtlinie zum Beispiel auf Handys, auf Computer und sowas erweitert wird, weil mich persönlich ärgert das, dass ich mein Handy zum Beispiel irgendwann nicht mehr updaten kann und dann läuft es irgendwann einfach nicht mehr. Also auch Software zum Beispiel würde dazugehören. Die ersten, die wir jetzt drin haben, sind sowas wie Waschmaschinen, wie Kühlschränke und so, für die Mindeststandards gelten in der EU. Aber das muss noch viel mehr werden und wir helfen in Deutschland über den blauen Engel, indem wir einfach zertifizieren, also von Rechenzentren bis zu Textilien zertifizieren wir mit einer sehr harten Jury, was ist eigentlich nachhaltig. Und dann hier nochmal eine weitere Frage. Hier Torolz fragt, Plastikmüll wird über Holland und Belgien ins Ausland exportiert. Da sind wir wieder bei der Verpackung, was Sina Trinkwalder eben schon gesagt hat. Das ist auch was mich total geärgert hat. Und dann haben ja alle gesagt, ja, aber das geht nicht. Das sind weltweite Abkommen. Da kommst du nicht dran. Haben wir aber geschafft, auch weltweite Abkommen werden verhandelt. Also haben wir dieses Abkommen wieder neu verhandelt. Das ist die sogenannte Basler Abkommen. Und jetzt wird der Export von verschmutzten Plastik im Grunde genommen, der Export wird verboten. Also wenn man Plastik wegschmeißt, dann darf es jetzt nicht mehr exportiert werden. Es darf nur Rezyklat, also gereinigtes Plastik, was man dann wieder einsetzen kann, was übrigens sinnvoll ist, dann wieder einzusetzen. das wird dann, das wird jetzt ermöglicht. Aber wir haben einfach das internationale Abkommen wieder neu verhandelt. Das sind Dinge, die sind möglich. Man muss machen, und das wird jetzt gerade in der EU umgesetzt. Wir haben eine ganze Menge Fragen, aber wir haben so wenig Zeit. Frau Trinkweiler, Sie wollen Botschaften noch loswerden. Es reizt Sie, ich sehe es.
Es reizt mich. Nein, um Gottes Willen, ich höre Ihnen zu und lese unten drunter auch die Kommentare. Wie gesagt, ich kann nur sagen, wir müssen alle zusammenhelfen. Ich muss auch den Kunden und Konsumenten, ich bin selbst Kunde und Konsument, ich habe auch durchaus ein bisschen Verständnis für die Politik, dass alles nicht sofort und jetzt in dem Moment geht, weil sie sind nicht alleine, sondern sie sind eine Bundesministerin von ganz vielen Umweltministern, auch in ganz Europa. Ich glaube an die europäische Variante, es geht anders gar nicht, es kann nicht jeder ins eigene Süppchen fahren, das wird nicht funktionieren, ja, weil wir eben schon längst nicht mehr nur ausschließlich radikal in unserem kleinen wirtschaften, sondern es gibt globale Ketten etc. Wir brauchen globale Lösungen. Ja. Es kam vorhin eine Frage, gibt es irgendwann ein regionales, faires Label? Ja, da gibt es welche, und da zähle ich auch Manu Mama mit dazu, ja, die vom Garn bis zur Naht hier alles in der Region herstellen.
Dass das so bleibt, ne? Sollte man vielleicht genau, nochmal sagen, einmal haben wir am Anfang gar nicht verraten.
Ja. Dass das so bleibt, hängt aber eben auch damit zusammen, dass uns Kunden unterstützen. Ja, es ist es ist halt ganz oft auch so, ja, finde ich super, was ihr macht. Und da gibt es anderen Unternehmen genauso. Aber dann wird doch wieder die Billigalternative gekauft, weil man da halt dann zwei davon bekommt. Also wir brauchen wirklich ein Umdenken überall. Wir brauchen mehr Stringenz in der Politik, die sich was traut. Ja. Und nochmal, es wird dauern, bis sich alle einigen. Wir brauchen auch den Konsumenten, der sagt, nee, komm, ich kaufe jetzt nur jedes dritte T-Shirt. Dann ist das immer noch viel, wenn wir die Zahlen anschauen. Ja. Ja. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Wirtschaft, die sich da ein bisschen umdreht. Das muss passieren, weil, und das dürfen wir einfach nicht vergessen, der Textilsektor ist einer der großen CO2-Produzenten.
Ja, wenn man sich anguckt, wie viel Wasser, wie viel Ressourcen in den Textilien stecken, dann hat das einen riesigen CO2-Fußabdruck. Ja. Übrigens nicht nur der Transport, sondern eben auch die Produktion. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich da was verändert. Und ich würde das absolut unterstützen. Da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher ran. Also weniger, länger tragen, reparieren. Das Zweite ist aber auch, die Politik muss natürlich Rahmenbedingungen setzen. Und das ist Lieferkettengesetz. Das ist aber, und das wird echt unterschätzt, diese Ökodesign-Richtlinie auf der europäischen Ebene ist wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument. Ja. Und damit versuchen wir weiterzukommen. Obhutspflicht, komischer Name. Aber wenn solche Sachen nicht mehr weggeschmissen werden dürfen von Händlern, dann macht das natürlich auch Druck. Also wenn ich einfach immer nur produzieren kann und am Ende wegschmeißen, muss ich mir ja keine Gedanken machen, was am Ende mit den Produkten passiert. Wenn das nicht mehr geht, hat das Rückwirkungen auf die gesamte Produktion von Textilien. Deswegen absolut. Bringen wir das auch auf den Weg. Weniger Plastik, da wo Plastik sein muss, bewusst.
Gerne, einsetzen, aber bewusst.
Ne? Genau. Nicht in Unmengen, sondern wirklich verantwortungsvoll damit umgehen. Dann ist das auch okay. Wir wollen ja nicht gar kein Plastik mehr haben. Also ich kann es mir zum Beispiel im Medizinbereich überhaupt nicht vorstellen, so Glasspritzen zurückzugehen oder so.
Als Textiler niemand. Kann ich nur sagen, das Sinnfreiste in Sachen Erdöl versauen ist einfach in den Tank im Auto. So. Das ist ja wirklich das Sinnfreiste. Genau. Machen wir doch dazwischen noch ein Polyesterjäckchen, dann gehe ich schon fast mit, ja.
Ja, und für den Tank gibt es inzwischen ja auch gute Alternativen.
Gott sei Dank.
Ja, also insofern ist da eine Menge drin, was geht. Aber ich glaube, was man festhalten kann für heute Abend ist, es ist nicht einfach. Es ist nicht so, man muss nur eine Hebel umlegen und schon haben wir die Textilwirtschaft nachhaltig gemacht, sondern es sind richtig dicke Bretter, an denen wir bohren. Wir haben noch gar nicht über grüner Knopf und Labels und so gesprochen. Trotzdem,
ist auch, dicke Bretter. Ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir die Zuschauer und die Zuhörer ein bisschen inspirieren konnten, zu sagen, überlegt einfach, ob ihr die Produkte, bevor ihr sie kauft, haben wollt. Ja? Genau. Nicht braucht, sondern nur wollen. Das ist, und damit ist schon viel geholfen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz lange weiter diskutieren.
Wir haben auch bei mir wird es langsam dunkel da draußen.
Ja, ich sehe, es wird schon sehr dunkel. Bevor wir sie gar nicht mehr sehen können, entlassen wir sie jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, Manu, gerne. Mama. Jetzt ein Beispiel dafür, wie regionale, wie nachhaltige Textilien eben auch funktionieren können und wie man damit auch noch soziale Kriterien berücksichtigt, Menschen einstellt, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt wirklich schwer haben. Also wie ich finde, ein ganz, ganz tolles Beispiel für ein sozial-ökologisches Zukunftsprojekt. Davon brauchen wir noch viel, viel mehr. Es gibt noch mehr Regionen in Deutschland, die das können. Aber bis dahin freuen wir uns, dass Sina Trinkweiler das macht. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön für heute.
Danke.
Das wird hier alles ist aufgezeichnet. Man kann es später nochmal nachsehen. Das wird auf den Internetseiten des BMUs sein. Und da verlinken wir auch gerne alle weiter. Und verlinken natürlich auch gerne Sina Trinkweiler weiter. Herzlichen Dank.
Danke. Schönen Abend an alle da draußen. Ich gehe jetzt Rosenkohl essen. Schön regional, frisch geduscht.
Sehr schön.